lasst uns zu Beginn beten. Entschuldigung. Wir stehen auf dazu. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du gesprochen hast durch Propheten, durch deinen Sohn, durch Apostel. Wir danken dir, Herr, dass wir dieses Gesprochene vor uns haben. Wir danken dir, Herr, dass dieses Sprechen genug ist. Wir danken dir, Herr, dass es eine Fülle ist, aus der wir ewiglich zehren können. Wir danken dir, Herr, dass du genügst. Wir bitten dich, Herr, werde du uns heute Morgen wieder groß. Lass dein Wort uns groß werden und kostbar. Und schenke viel Gnade zur rechten Reden und rechtem Hören. Herr, wir sind ganz auf dich angewiesen. Ohne dich können wir nichts tun. Wir vermögen rein nichts auszurichten, ohne dass du es tust. Und wir bitten dich, Herr, erbarme dich über uns und nähere uns heute Morgen und lass uns, Herr, fähig werden, auch da zu reichen, wo du uns Gelegenheit gibst. Amen.
Amen. Amen.
Erster Petrus, Kapitel 2. Wir kommen zum letzten Kurzabschnitt des zweiten Teiles in diesem Brief. Im ersten Teil hat der Apostel ein Lob Gottes gesprochen. Im zweiten Teil spricht er seine Leser an als Wiedergeborene in einer gefährlichen Welt. Wiedergeborene zwischen zwei Welten. Wie kommen sie da zurecht? Und da hat er versucht zu helfen, mittels vier Aussprüchen. Der erste Ausspruch oder die erste Aufforderung: Setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Ab Vers 13, ab Vers 17 führt euer Leben in Furcht. Ab Vers 22 die dritte Aufforderung: Liebt einander. Und das mündet schon in die vierte Aufforderung: Seid begierig nach der Milch. Wir wollen diesen Abschnitt lesen. Er ist ein etwas längerer als die vorigen, aber er ist dennoch eine organische Einheit. Es sind die ersten 10 Verse in Kapitel 2. Legt also ab alle Schlechtigkeit und alle betrügerische List und Heucheleien und Beneidungen und alle üblen Nachreden und seid begierig wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachst, wenn in der Tat ihr schmecktet, dass der Herr freundlich war. Zudem hinkommend, einem lebenden Stein von Menschen abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt, kostbar, auch ihr selbst als lebende Steine gebaut werdet, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus, weswegen auch in der Schrift enthalten ist: Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren, und der, der an ihn glaubt, wird keineswegs zuschanden werden. Euch also, den Glauben, ist er die Kostbarkeit. Aber den im Unglauben Ungehorsamen wurde dieser Stein, den die Bauenden verwarfen, zu einem Hauptstein der Ecke, und ein Stein des Stolperns wurde er, und ein Fels des Ärgernisses, denen, die als im Unglauben Ungehorsame sich am Wort stoßen, stolpern und fallen, wozu sie auch gesetzt wurden. Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Volksschar zu einem erworbenen Eigentum, auf das ihr kund werden lassen solltet die Lobenswürdigkeiten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht rief, die ihr einst nicht Volk wart, aber nun Gottes Volk seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, nun aber Barmherzigkeit empfingt. In diesem Abschnitt sehen wir, wie reich der alttestamentliche Wortschatz ist, die alttestamentliche Wortkenntnis oder die Schriftkenntnis des Apostels. Er ist ganz zu Hause in seiner Bibel. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon neutestamentliche Schriften. Das erfahren wir zum Beispiel in Kapitel 5, wo der Apostel, ist es in diesem Brief oder ist es im nächsten Brief, Kapitel 5, wo er vom Apostel Paulus, das dürfte im nächsten Brief sein, wo er davon spricht, dass manche die Schriften des Kollegen Paulus verdreht hätten. Also zu diesem Zeitpunkt hat es schon einige neutestamentliche Schriften. Und auch um die weiß der Apostel Petrus. Aber in diesem Text, den wir vor uns haben, zitiert er reichlich, beziehungsweise nimmt Bezug reichlich auf alttestamentliche Schrift. Das ist uns eine Lehre. Auch wir sollten verstehen, Altes und Neues zusammenzubringen. Die zwei werden manchmal zu stark getrennt. Es gibt seit vielen Jahren eine Diskussion hierüber, in welchem Maße leben wir im Neuen Testament, in welchem Maße berücksichtigen wir das Alte Testament. Vor nun schon vielleicht einigen Jahrzehnten gab es eine Diskussion, ein Gespräch, um nicht zu sagen Debatte. Es war eigentlich nicht eine formale Debatte, sondern es war schon ein ernstes theologisches Gespräch zwischen Vertretern des sogenannten Dispensationalismus, das heißt, wo die Haushaltungen, die sieben, ganz besonders betont werden, und anderen, die eher für eine kontinuierliche Betrachtung des Wortes Gottes, die diese Sichtweise vertraten. Es war sehr interessant. Es wurden einige Bücher veröffentlicht und es ging um Diskontinuität und Kontinuität. Das heißt, in welchem Maße sind die zwei Testamente verbunden, sind sie eins in ihrem Gedankengut? In welchem Maße sind sie unterschiedlich? Ich persönlich habe in meinem Leben von beiden Seiten profitiert. Und ich meine, wir dürfen nicht zu stark auf die eine oder die andere Seite schwenken. In der Tat gibt es zwei Testamente. Eigentlich sollten wir schreiben Bündnisse, denn im Neuen Testament, wo das Wort steht, das griechische Wort, bedeutet beides, Testament und Bund. Aber im Neuen Testament scheint es so, dass dieses Wort eher im Sinne von Bund gebraucht wird. Aber nun haben wir nun einmal das Wort Testament geerbt von unseren Vorvätern und wir nennen den zweiten Teil der Bibel ein neues Testament und das alte ein altes Testament, wobei es aber um Bündnisse geht. Also der erste Teil dreht sich um den alten Bund und der zweite Teil um den neuen Bund. Nun gibt es solche, die sagen, es gibt nur einen Bund. Gott hat einen Bund. Und der Neue ist die Neuauflage des Alten. Das, denke ich, geht zu weit. Auf der anderen Seite wurzelt das Neue Testament sehr, sehr stark im Alten Testament. Und heute Morgen bei der Lesung der Kleinodien war das schon bemerkbar, wie stark Spurgeon zu Hause ist im Alten Testament. Das heißt, er betrachtet das Alte Testament als etwas, das gerade für uns geschrieben ist, wie wenn wir jene Gemeinde wären. Das darf man, das tut man im Neuen Testament. Natürlich gibt es da Grenzen, aber wir dürfen aus dem Alten Testament zehren als ein Wort, das wirklich für uns gedacht ist. Denn das Neue Testament schreibt, das Alte wurde unseretwegen geschrieben. So stark drückt es, kann die Schrift sich ausdrücken. Wenn wir also hier alttestamentliches Wort vermengt haben mit neutestamentlicher Lehre, dann soll uns das nicht befremden, sondern wir wollen lernen, wie wir mit dem Alten Testament umgehen. Also wollen wir einmal hineinsteigen. In den letzten Versen des vorherigen Kapitels ging es um die Liebe zueinander. Und diese Liebe ist geboren aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist lebendig, ist ewig. Und dieses gebiert Leben. Und Leben hat es mit Liebe zu tun. Leben entsteht durch Liebe. Und wo Leben entstanden ist aus Liebe, da lernt man zu lieben, einander zu lieben. Johannes betont in seinem ersten Brief, dass es sich geziemt, dass wir andere, die aus derselben Quelle geboren sind, vom selben Vater, es geziemt sich, diese auch zu lieben. Wenn ich aus Gott geboren bin, dann geziemt es sich, andere zu lieben, die ebenfalls aus Gott geboren sind. Also diese Dreieck, ein Vater, verschiedene Brüder und Schwestern, das gehört zusammen. Wenn wir nun aus Gott geboren sind und wir lieben ihn und einander, dann lieben wir auch das, was er gesagt hat. Denn das gerade ist der Same, aus dem wir geboren sind. Und das ist der Same, beziehungsweise das Wort, die Quelle, aus der wir stets leben. So wie ihr angenommen habt, Kolosser 2, Vers 6 noch einmal, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Es bleibt dieselbe Quelle, die aus der wir geboren sind, ist die Quelle, aus der wir stets leben. Deshalb dieser Aufruf, seid begierig nach dieser Quelle. Hier nennt er sie Milch. Wir übersetzen Milch des Wortes. Das ist nicht die Übersetzung in allen Wiedergaben. In einigen Versionen hat man vielleicht vernünftige Milch. Stimmt das? Oder nicht? Hat niemand vernünftige Milch?
Unverfälschte.
Aha, unverfälschte. Das gehört, das ist ein Adjektiv. Und dann kommt was? Unverfälschte Milch was?
Des Wortes.
Hat niemand etwas anderes?
Geistige.
Sie haben geistige Milch. Aha, das ist schon interessant. Das ist die einzige Alternative oder andere Form, Lesform?
Lautere.
Wie bitte?
Vernünftige, lautere Milch.
Da haben wir es. Vernünftige, lautere Milch. Lautere entspricht unverfälscht. Vernünftige ist das Wort nebst Geist oder Wort. Das ist das Wort, das gebraucht wird anstelle von Wort. Das griechische Wort ist Logikos, verwandt mit Logos. Logos ist das Hauptwort, Logikos ist ein Adjektiv. Das heißt wortgemäß oder wortverwandt. Man ist sich nicht ganz schlüssig in gelehrten Kreisen, wie diese Formulierung zu übersetzen ist. Wir begegnen dem Wort Logikos noch einmal in Römer Kapitel 12. dort. Das ist euer Logikos-Dienst, euer Dienst Logikos. Euer vernünftiger Dienst, euer geistiger Dienst, euer, ja, der Dienst, der sich geziemt. Man tut sich etwas schwer. Einige meinen, man müsste jetzt hier in 1. Petrus 2 genauso übersetzen wie in Römer Kapitel 12. Das muss nicht der Fall sein, denn wir haben einen anderen Zusammenhang hier. In Römer Kapitel 12, da geht es um einen geistlichen Dienst, um einen neuen Dienst. Der alte testamentliche Dienst am Tempel, an der Stiftshütte, ist ja passé, weil Jesus jene Bilder und auch Verheißungen erfüllt hat. Und dann jetzt beginnt das neue Volk Gottes Gestalt anzunehmen. Und ein neuer Dienst wird es zu tun. In 1. Petrus 2 beschreibt dieses Wort die Milch. Und das heißt, es ist eine Wortmilch, eine Milch, die es mit dem Wort zu tun hat. Und auch der Professor Beck, der seinerzeit in Basel und in Tübingen Professor war, Theologieprofessor war, ein gläubiger Mann, tiefgläubiger Mann, den ich gern zitiere, er glaubt immer noch, dass es sich hier um das Wort Gottes handelt. Und ich kann das nachvollziehen. Ich denke auch, dass das hier eher gemeint ist. Wenn wir geistig schreiben, dann können wir das noch annehmen. Vernünftig, denke ich, wäre etwas ungeschickt. Denn heute verstehen wir unter diesem Wort ja, fast eine Ermahnung, ja, jetzt sei vernünftig. Oder er ist vernünftig. Es ist ein Kontrast zu Unvernunft. Und das ist hier wohl nicht gemeint. Es ist nicht eine vernünftige Milch in dem Sinne. In dem Sinne, dass es sich um denkende Milch handelt. Ja, Vernunftmilch, können wir vielleicht sagen. Aber dann können wir schon geradezu geistig oder Wort gebrauchen. Das ist dann schon eine bessere Hilfe. Ich denke schon, es handelt sich um das Wort, von dem er gesprochen hatte in Kapitel 1, aus dem wir geboren sind. Und diese Quelle sollen wir nun mit Durst und Begierde und mit Freude, diese Quelle sollen wir nun genießen, damit wir wachsen. Also seid begierig nach der Milch des Wortes. Es ist eine geistige Milch. Nicht die wörtliche, sondern eine geistige. Wie neugeborene Kinder, heißt es, soll man begierig sein. Nun, einige sind hier, die neugeborene Kinder gehabt haben und sie genährt haben. Und sie wissen, wie das ist. Und andere von uns haben es gesehen und erlebt. Und es ist eine Freude, das zu beobachten. Nun sagt aber der Apostel Petrus, das soll so bleiben. Als wir neue Christen waren, junge Christen, dann hatten wir Freude am Wort Gottes und konnten wohl nicht genug haben. Das soll aber so bleiben. Dieser Durst, diese Begierde soll bleiben. Petrus unterscheidet nicht zwischen jungen und alten Christen. Er hat Christen hier, die er schon vor langer Zeit wohl kennengelernt hat. Und auch diese sollen immer noch wie neugeborene Kinder begierig sein nach dieser Milz. Warum sagt er nicht Fleisch oder Brot? Ich weiß nicht genau. Aber ich nehme an, dass er uns zurückführen will zu dieser ersten Liebe, die wir zu Jesus hatten. Ja. Dass wir auf diese Art und Weise unseren Herrn und das, was er sagt, eine Liebe verspüren sollten. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, was soll man dann tun? Buße. Ganz einfach. Zugeben, Herr, ich gebe zu, ich schaue mich hinein, ich schmecke, mir schmeckt es nicht mehr. Es sagt mir nichts mehr, sagt man manchmal. Ich merke, ich bin nicht mehr so frisch, dann sage ich das dem Herrn und nenne es Schuld. Denn ich bin verantwortlich dafür. Ich habe versagt. Ich bin weggegangen von ihm. Hier hat es auch diese Aufkleber hinten am Wagen, die dann der Fahrer hinterher dann lesen darf, beziehungsweise auch soll, wenn wir ein Zeugnis sein wollen. Und in den Vereinigten Staaten hatte es einen Aufkleber gehabt. Auf Englisch hieß es, Does God seem far away? Who moved? Zu Deutsch etwa so. Scheint Gott weit weg zu sein? Wer entfernte sich? Warum? Nicht Gott. Ja, was soll dann anregen zum Überleben? Dann wollen wir einfach zugeben, nicht er hat uns verlassen, sondern wir haben ihn verlassen. Wir haben es versäumt, uns mit ihm zu beschäftigen. Ihn stets vor Augen zu halten, wie der Psalmist David sagt. Und er zitiert aber eigentlich Jesus. Jesus hatte seinen Vater stets vor Augen. Das will geübt werden, auch in schwierigen Zeiten. Wenn wir nicht dazu aufgelegt sind zu beten, dann ist es gerade gefährlich, nicht zu beten. Gerade dann sollten wir beten. Und wenn wir aufgelegt sind zu beten, dann bitte nimm die Gelegenheit wahr und bete, damit du mehr Freude am Beten bekommst. Warum sagt Markus am Ende eines Kapitels, nachdem Jesus auf dem Wasser gelaufen war und der Sturm war da gewesen, ihre Herzen waren verhärtet, sie erkannten den Herrn nicht, der auf dem Wasser lief. Sie erkannten ihn nicht, weil ihre Herzen verhärtet waren. Wann? Als die Sonne schien und Jesus 5000 Menschen speiste, über den Broten. Da hatten sie nicht aufgepasst. Gerade wo die Gelegenheit da war, haben sie das für zu selbstverständlich genommen. Sie haben zwar ausgeteilt und so weiter, naja, das ist unser Herr, der hat hier wieder ein großes Wunder getan. Ja? Und dann haben sie versagt, als dann die anschließende Probe kam. Ich habe gelernt, dass wir in guten Zeiten uns vorbereiten können auf schlechtere Zeiten. Es braucht nicht immer schlechte Zeiten, um sich zu trainieren, wie man in schlechten Zeiten sich bewähren kann. Selbst im Sonnenschein können wir uns üben, wie wir uns beim Regen oder bei stürmischem Wetter verhalten sollen. Das haben wir gemacht als Soldaten. Krieg übt man, wo kein Krieg ist. Damit, wenn der eigentliche Krieg kommt, dann imstande ist, dann sind die Bewegungen schon da. Und dann kann man, natürlich ist es viel ernster, aber man ist nicht ganz aufgeschmissen. Man kann jetzt kämpfen. Man ist vorbereitet. Die Jünger waren nicht vorbereitet. Wollen wir uns also vorbereiten lassen, wenn die Gelegenheit da ist? Wenn es schmeckt, dann gerade lesen und uns freuen und beten. Beten, während wir lesen, das Wort lesen. Denn es ist der Herr, der spricht und wir antworten im Gebet. Das ist eine schöne Sache, das so zu machen. Wie neugeborene Kinder seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Schon zu diesem Zeitpunkt war Wort Gottes verfälscht, das sagt Petrus selbst von den Schriften des Paulus. Man fälschte sie. Und das ist weiter so gegangen. Deshalb ist es so wichtig, welche Übersetzung ich habe, welchen Text ich habe und so weiter. Und dass ich das Wort höre auf unverfälschte Weise. Es muss auch verkündet werden, ungekürzt, unverfälscht. Viele Christen machen sich hier nicht genügend Gedanken. Sie tolerieren zu viel und merken nicht, dass etwas doch in sie eingeht und sie geprägt werden von dem, was nicht eigentlich Wort Gottes ist. Auf der anderen Seite wollen wir Geduld haben, das ist klar. Aber wir selbst sollen dafür sorgen, dass wir von unverfälschter Milch genährt werden. Mit unverfälschter Milch. Und wenn wir das Wort studieren, dann wollen wir es wirklich erforschen und unverfälscht aufnehmen. Ich staune manchmal, auf welche Abwege ernste Christen geraten können. Das war mein Anliegen. Ich denke, es war gestern Morgen, wo ich sprach über die verschiedenen, man kann sich verlieren, wenn Jesus nicht die Mitte ist. Ich sprach von der Wichtigkeit, dass Jesus die Mitte ist, denn es gibt viele Wege. Ich habe das Wort Gottes verglichen mit einem Labyrinth. Ja. Im Labyrinth gibt es viele Möglichkeiten, durch den Irrgarten zu laufen. Nur kommen sie nicht ans Ziel, dann müssen sie wieder zurück. Aber sie haben viele Möglichkeiten, sich die Umwelt zu sehen und an ihr zu ergötzen. Und es gibt viele Themen, denen wir nachspüren können in der Heiligen Schrift. Nur sind sie nicht das Eigentliche, ja, sondern sie sind Zubau und das, was nötig ist, um das Eigentliche auszusagen. Es ist also wichtig, dass wir die Mitte kennen, den eigentlichen Geist des Wortes Gottes, und der ist Jesus Christus. Wir sollen also uns bewahren lassen vor diesen verschiedenen Irrwegen. Es gibt viele ernstmeinende Christen, die wissen sehr viel über das Wort Gottes. Die können einen Vers nach dem anderen zitieren. Aber ich sitze da, höre mir das an. Es ist trocken, es sagt, es ist nicht das Eigentliche. Es ist nicht verwandt mit meinem Herrn. Es hat Eigenständigkeit bekommen. Es ist gut, es kann gut sein, aber es ist abgekoppelt und dann wie ein Zweig, der nicht mehr am Stamm ist. Ja. Die Blätter können noch einigermaßen grün sein, ja, aber sie sind am Verwelken. Es nährt nicht so, wie wenn man das in Verbindung mit unserem Herrn Jesus sieht. Wollen wir uns bewahren lassen und die Mitte stets festhalten und nicht uns verlieren mit Neben- oder bei Nebenthemen. Es ist nicht verkehrt, solche Themen mal einmal zu studieren und zu befassen mit Israel, Wissenschaft und anderen Fragen. Aber nur insofern sie dann eine Hilfe sind, um das Wort Gottes in seiner Mitte zu verstehen. Unverfälschte Milch des Wortes. Das ist die Aufforderung selbst, die wir jetzt betrachtet haben. Jetzt gehen wir zurück und fragen anhand von Vers 1, wann soll jetzt dieses Trinken, diese Freude am Wort Gottes gezeigt werden? Liegt in einigen Übersetzungen, kann es vielleicht so lauten, nachdem, der Vers kann vielleicht mit nachdem beginnen, nachdem ihr dies getan habt, tut dieses, seid begierig. Das ist ein Versuch, die Zeitform im Grundtext wiederzugeben. Ich bin aber zurückgegangen zur Übersetzungsweise Luthers, wo die Partizipien auch als Befehl übersetzt werden können, denn es geht ja. Hat jemand einen Vers oder einen Text, der mit nachdem beginnt? Niemand? Nein, ich meine hier jetzt in 1. Petrus 2, Vers 1. Ja.
Ich habe das nur als...
Da, das wäre Hebräer Kapitel 1, ja, bitte.
Ich habe das nur als Umschreibung. Legt nun ab, also könnte man sagen, zuerst mal ablegen.
Ja.
Alle Bosheit und so weiter.
Abgelegt habend, ja, steht es im Grundtext. Das ist ein Partizip. Diese Endwörter, END, habend, abgelegt habend und so weiter. Aber das sagt man nicht im Deutsch. Und deshalb müssen wir versuchen, diesem nahe zu kommen mit einer anderen Formulierung. Aber wenn ich sage, abgelegt haben, seid begierig, dann haben wir im Grunde zwei Befehle, nicht wahr? Denn der Apostel erwartet, dass wir tatsächlich ablegen. Es ist keine Wahl. Ja? Wir sollen das tun. Steht uns nicht zur Wahl. Also, aber es wird doch eine gewisse Reihenfolge angegeben. Gezeigt. Aber das wird auch angezeigt, wenn wir mit einem Befehl beginnen, legt ab und. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Es sind zwei Aussagen oder Befehle mit einem und verbunden. Wir verstehen, was gemeint ist, ohne weiteres. Im Deutschen können wir das so sagen. geht hin und predigt, ja, hingehend predigt. Das wäre umständlich in Deutsch, aber das so sagt der Grieche es. Hingehend in alle Welt verkündet. Das sind so Beispiele, die wir oft in der Heiligen Schrift haben. Im Deutschen gebrauchen wir dann zwei Befehlssätze mit einem verbunden mit einem und. Es kann aber helfen für das Studium, wenn in einer Fußnote dann doch das Partizip wiedergegeben wird, dann bekommen wir vielleicht noch ein besseres Bild davon. Das haben wir auch gemacht in meiner Übersetzung. Legt also ab. Aha, jetzt haben wir drei Wörter gelesen. Welches Wort hält uns auf? Das kleine Wort also. Legt also ab. Was macht dieses kleine Wort also? Was tut es in unserem Innern? Welche Rolle spielt es?
Rückbezug.
Rückbezug. Es fordert einen Rückbezug. Das heißt, wir sollen jetzt, wenn wir diesem nachkommen wollen, legt also ab, dann sind wir aufgerufen, noch einmal zurückzublicken. Ja, was ist denn kurz vorher geschrieben worden? Und dort werden wir erinnert an das ewige, kräftige Wort Gottes als Same, durch welches wir wiedergeboren wurden und weswegen wir dann wie kleine Kinder wirklich eine Liebe zeigen zu unserem Herrn und zueinander. Wenn dem so ist, dann legt also ab alles, was sich nicht mit diesem verbinden lässt. Wir sind eine himmlische Familie. Und es gibt gewisses Verhalten, das stimmt nicht mit diesem überein. Ich weiß nicht, ob es heute noch passiert, aber früher konnte ein Vater sagen zu seinen Kindern, Jungs, wir heißen Janssen. Ja. Und bei den Janssens wird das nicht gemacht. Da bekommt das Kind einen Blick, für was sich gehört in einer Familie, die Janssen heißt. Ja. Und jeder von uns kann natürlich seinen Namen einschreiben. Wir sind eine Familie Gottes. Wir sind genannt nach dem Schöpfer und Erlöser. Und es gibt gewisse Verhaltensweisen, die geziemen uns nicht. Also legt das ab, was hier fremd ist. Das gehört zum Alten. Als wir noch dort waren, in der alten Welt. Aber wir sind ja auf eine neue Welt gekommen, durch die Geburt. Wir sind in eine neue Welt hineinversetzt worden. Und diese zwei Lebensweisen, diese zwei Welten reimen sich nicht. Legt also ab. Alle Schlechtigkeit, das heißt alles üble Wesen, alle betrügerische List. Es gibt eine heilige List. Paulus hat sie gekannt. Er hat die Korinther gewonnen mit List. Ja. Mit einer heiligen List. Er tat alles für sie. Ja. Es gilt manchmal im positiven Sinne listig, das heißt klug zu sein, einen Weg zu finden, wo man ihn gleichsam durch die Hintertür hat. Es gibt Menschen, da braucht man viel Klugheit und Weisheit. Und da kommt man nicht frontal zu ihnen, sondern da versucht man sie abholen von einer anderen Seite. Das ist schön, das dürfen wir lernen. Und das ist gar nicht Heuchelei, das ist Klugheit, das tut Gott selbst. Aber es gibt betrügende List, es gibt böse List, wo die Absicht eine schlechte ist. Und da wollen wir uns prüfen. Wenn wir geneigt sind, etwas zu tun oder zu sagen, aus welchem Beweggrund mache ich das jetzt? Alles solche soll abgelegt werden. Das kann ein Prozess sein, das kann ein Wachstum sein mit den Jahren. Und Heucheleien, das Wort steht in der Mehrzahl, und Beneidungen und alle üblen Nachreden, an der Stelle sind viele von uns schwach. Ich habe es gemerkt. Ich merke heute, wo ich mich darin geübt habe, dann wird es sensibel. Ja, man könnte das sagen, aber es wäre wohl besser, es jetzt nicht zu sagen. Ja. Es wirft doch einen Schatten auf den Bruder. Er ist nicht da, aber dennoch. Ja. Man wird vorsichtiger in der Art und Weise, wie man über andere denkt und spricht. alle üblen Nachreden. Es gibt gute Nachrede. Ja. Paulus kennt das auch. Die Schriftsteller des Neuen Testamentes kennen das, wo man über andere spricht und man erzählt Gutes. Ja. Und das sollen wir. Wir sollen das Gute hervorheben. Aber das Üble nicht. Wenn das gegeben ist, dann sind wir besser imstande, eine Freude am Wort Gottes an den Tag zu legen. Es versteht sich. Wenn unsere Gedankenwelt verschmutzt ist, sich mit dem Bösen beschäftigt hat, dann natürlich ist der Hunger weg. Dann ist der Durst nicht mehr so da. Wollen wir uns reinigen? Wollen wir den Mund reinigen lassen, damit er eine Freude hat an dieser frischen, unverderbten Milch? Zu welchem Zweck ruft der Apostel auf, sich zu freuen am Wort Gottes in einer frischen Milz? Damit ihr durch sie wachst, zunehmt. Ihr sollt nicht bleiben, wie ihr seid. An einer Heiligungskonferenz, wo ich einige Male gesprochen habe, hieß es immer wieder, du darfst zu Jesus kommen, wie du bist, aber du darfst bei Jesus nicht so bleiben, wie du bist. Das ist ein schönes Wort, kompakt ausgedrückt, wie es eigentlich sei. Man wird verändert und man nimmt zu. Man nimmt zu an zwei Stellen. An der Stelle, wo ich korrigiert werden muss, wo etwas Falsches gewachsen ist. Da muss das korrigiert werden. Das ist ein Stück Wachstum in der Heiligung. Aber an dem, was gut ist, soll ich auch wachsen. Die Liebe soll zunehmen, der Glaube soll zunehmen, die Geduld soll zunehmen, die ganze Frucht des Geistes soll zunehmen. Am Guten soll man zunehmen und das Böse soll man mehr und mehr ablegen. Es gibt also dieses zweiseitige Wachstum zu praktizieren. Unter welchen Umständen wird man wachsen? Das ist die nächste Frage. Jetzt, wie beantwortet Vers 3? Vers 3 beantwortet die Frage, unter welchen Umständen man wachsen kann. Nicht nur, wenn man Vers 1 praktiziert hat, sondern auch, wenn in der Tat ihr schmecktet, dass der Herr freundlich ist. Hier sickert schon Psalm 34 durch. Dass der Herr freundlich ist, könnt ihr den zitieren, den Vers? Schmeckt und seht, dann wisst ihr, ja, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Ja. Das ist der Vers, der Petrus im Inneren vorschwebt. Also, wenn ihr geschmeckt habt, wenn einmal ein Zeitpunkt in eurem Leben kam, wo ihr den Herrn als einen kostbaren kennenlerntet, und ihr habt euer Leben ihm übergeben. Er spricht hier wahrscheinlich von der Wiedergeburt, Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn ihr schmecktet, wenn ihr einmal wirklich zugegriffen habt und den Herrn als einen wunderbaren Herrn kennengelernt habt, dann werdet ihr imstande sein zu wachsen. Denn dort, wo kein Leben ist, ist auch kein Wachstum. Der Baum, der umfällt, der verändert sich zwar, aber der zerfällt, ja, der wächst nicht. Um zu wachsen zu können, braucht es Leben. Und um Leben zu haben, muss man einmal zugreifen und eine Beziehung zu Jesus Christus bekommen, ihn schmecken, zugreifen. Nicht nur hören von ihm und Ja dazu sagen, sondern wirklich Gott kennenlernen, erleben als einen liebenden, vergebenden Gott. Wenn das in eurem Leben geschehen ist, dann darf Wachstum geschehen. Aber man schmeckt, dass der Herr freundlich ist, dass er kein Feind ist. Denn wenn wir in Buße kommen und unsere Feindschaft aufgeben und abgeben, dann natürlich kann er unsere Sünde vergeben und ist unser Freund geworden anstatt unser Feind. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und wenn das der Fall ist, dann darf man wachsen im neuen Leben. Und jetzt kommt ein Wort, das müssen wir fast mit einem Partizip im Deutschen übersetzen. Sonst geht etwas verloren. Sonst geht etwas verloren. Es geht fast nicht anders. Ich kenne keinen anderen Weg. Professor Beck noch einmal, der macht auf dieses aufmerksam. Und er schreibt ein Stückchen hierüber. Er sagt, das bedeutet immer wieder kommen, immer wieder kommen, hinkommend, hinkommend. Ihr kamt, bleibt am Kommen, immer wieder. Ja? Seid zum Herrn Kommende. Das soll uns bewusst werden. Ich lebe mit dem Herrn, aber ich lege mich schlafen und dann sind die Gedanken natürlich lahmgelegt. Wenn ich erwache, der Psalmist sagt, bin ich immer noch bei dir. Wenn die Gedanken beim Herrn waren, als wir einschliefen, dann können sie eher beim Herrn sein, wenn die Augen dann wieder aufgehen, beziehungsweise der Sinn dann wach wird. Oder wenn wir morgens früh wach werden, dann können unsere Gedanken sofort beim Herrn sein. Und dann kommen wir zu ihm, dann fangen wir an zu sprechen. Kommen kann ein Synonym sein für einfach sprechen. Ich spreche zum Herrn. Wir beten ja auch. Wir kommen zu dir, Herr. Dieses Hinkommen, sagt Beck, das versteht jeder klare Christ. Die Theologen vielleicht nicht. Da macht sich etwas lustig über die Theologen. Aber der einzelne Christ, der wirklich den Herrn kennt, der weiß, was das ist. Hinkommend. Hinkommen zum Herrn. An dieser Stelle schwebt ihn schon fast ein neuer Psalm vor Augen. Er lebt jetzt in diesem Text für eine Zeit in dem Psalm. Und dann wird er übergehen zu Jesaja. Psalm 34 ist der erste. Wenn ihr schmeckt, dass der Herr freundlich war. Zu dem hinkommend, einem lebenden Stein. Aha, jetzt sind wir im Psalm 118. Wenn man das so liest, und nicht das Alte Testament kennt, dann ist das sehr abrupt. Eben hat er gesprochen von der Milch, der wir mit Begierde trinken sollen, und jetzt ist er bei einem Stein, wie wenn das ist ja fast das Gegenteil, nicht wahr? Was kann ich mit einem Stein anfangen? Ich komme ja zu Milch. Jetzt soll ich zu einem Stein kommen, hat nicht Jesus gesagt, wenn ihr um ein Brot bittet, wird der Vater dann werden eure Eltern dann euch einen Stein geben, so ist mein himmlischer Vater, der wird euch wirklich Brot geben. Aber Petrus sagt Stein. Ja, er denkt an einen Psalm. Und gerade in dem Psalm ist Jesus der Kostbare, der Herrliche. Der Gedanke geht weiter, es geht um einen kostbaren Herrn. Und er ist unsere Milch. Was er sagt, wissen Sie, das Wort Gottes trennt nicht zwischen Sprache und Sprechenden. Was gesprochen wird, ist die Sprache jemandes, der spricht. Was Gott spricht, das ist er. Er ist da. Das Wort Gottes kann hier von einem zum anderen gehen und meint dasselbe. Wenn wir zum Wort kommen, dann kommen wir zum Herrn. Und wenn wir zum Herrn kommen, dann kommen wir zu dem, was er sagt. Und das ist das Wort Gottes. Zu dem hinkommend, wenn ihr Freude habt am Wort Gottes, dann kommt ihr hin zu ihm. Und dann kommt ihr zu einem Stein, der lebt. Das heißt, hier wird jemand, der lebt, verglichen mit einem Baustein. Von Menschen abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt, kostbar. Psalm 100. 18, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, ist zum Eckstein, zum Hauptstein der Ecke geworden. Man hat früher mit schweren Steinen gebaut, macht man heute noch, aber schon etwas fortgeschrittener. Aber früher, wenn man nur die Steine hat, vielleicht nicht stark im Mörtel, dann hat man einen besonderen Stein gehabt, der als Eckstein passte, an den jetzt der Bau gefügt werden konnte. Der hielt also die verschiedenen Richtungen. Vielleicht braucht es mehrere Ecksteine, aber auf jeden Fall gab es diesen Eckstein, der dann kräftig halten musste. Woran der woran dann der andere Teil des Baus sich schützten. Jesus ist ein solcher Eckstein. Nun kann man von einem Eckstein sprechen aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Man kann von einem Fundamentstein sprechen und man kann von einem Schlusseckstein sprechen. Der Schlusseckstein, der bleibt liegen. Und wenn man nicht aufpasst, kann man sich an ihm wehtun, beim Gehen, beim Arbeiten. Man kann über ihn stolpern. Wenn man nicht aufpasst, wo man ihn hinlegt, wenn man einfach ihn gering schätzt, ja, und so ist es mit Jesus. Er ist der Gipfel des Baus. Er ist beides, Fundament und Gipfel. Und wenn in Epheser Kapitel 4 können wir dieses Bild vor uns haben. Dort scheint es dieses Bild zu geben, fast wie eine Pyramide. Wir haben das Fundament und wir haben den Gipfel. Und Jesus ist schon dort im Himmel und er ist schon fertig dort. Er ist platziert. Jetzt ziehen wir unsichtbare Linien in der Mathematik oder in Geometrie. Wir ziehen jetzt Linien von diesem Stein zum Fundament, die passen zueinander. Und innerhalb dieses Raumes wird jetzt Gemeinde gebaut. Er ist das Haupt, er ist das Fundament. Und wir werden dazwischen gebaut. Bitte.
Es gibt noch eine dritte Ansicht über den Stein, über den Schlussstein. Ihr habt in Amerika einen Staat, der nennt sich Schlussstein-Staat. Und der bezieht sich auf den Bau eines Bogens.
Aha.
Und da wird dann am Schluss der Schlussstein eingesetzt, dann kann man das Gerüst wegnehmen und der hält dann alles zusammen.
Ja, die Römer haben ja die Hand mit Virginia, Bögen hier.
Virginia oder, nee, Virginia ist das nicht, südlich von New York.
Gibt's diesen New Jersey?
Nee,
ich auch nicht.
Ja, ich komme nicht drauf.
Ja. Ah, das könnte eine Carolina sein, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, danke. Ja, das ist eine andere Möglichkeit. Der Schlussstein in einem Bogen. Und dann halten die Steine. Wenn dieser platziert ist, natürlich muss das Gerüst es dahin halten. Und wenn der platziert ist, dann hält der Bogen sich von selbst und das Gerüst kann weggenommen werden. Und so ein Stein kann natürlich vorbereitet werden und parat liegen. Ähnlich wie ein anderer Schlussstein. Und dann kann man sich daran stoßen. Nun war es so, dass die Bauleute zu Jesu Zeit, sie bauten, sie wollten sogar auf Moses Stuhl sitzen und den Mose spielen, als Lehrer des Volkes. Sie waren vor Jesus gekommen, hatten eigentlich einen Platz der Autorität genommen, wie ihn eigentlich nur Gott nehmen konnte und Jesus, als er kam. Und die haben das Volk irregeleitet, die haben Jesus verworfen und haben sich gestoßen an diesem Stein. Aber dieser Stein kommt letztendlich zur Geltung und er fällt dann auf diese, seine Feinde, und zerknirscht sie. Das ist das Bild, das in den Propheten gebraucht wird. Wir sind zu denen, die zeitig zu ihm gekommen sind und wir erfreuen uns an diesem Stein. Denn er ist unser Herr Jesus. Und wir werden gebaut als Steine, lebende Steine. Das Haus wächst dadurch, dass immer mehr Steine hinzukommen. Zweitens, der Bau wächst dadurch, dass jeder Stein wächst, zunimmt. Das geschieht nicht im Irdischen, Gott sei Dank übrigens, aber im Geistlichen ist das so. Jeder von uns nimmt zu und so nimmt der Bau des Herrn zu. Zurück zu Vers 4, zu dem, der freundlich ist, der freundliches Wort hat, an dem wir uns erfreuen dürfen, wie an der Milch, zu dem hinkommend, einem lebenden Stein, von Menschen abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt, schon in Ewigkeit, kostbar, auch ihr selbst als lebende Steine gebaut werdet. Das ergänzt das Wort wachsen am Ende von Vers 2. Damit ihr durch sie wachst. Wir werden gebaut. in diesem Haus. Der Eckstein dient einem Tempel, einem geistlichen Tempel. Und wir werden in diesem Tempel oder zu einem Tempel gebaut. Wir werden gebaut und wir bauen auch selbst. Beides geschieht. Ein geistliches Haus ist das. Eine heilige Priesterschaft. Jetzt wechselt sich wieder das Bild. Wir sind beides. Wir sind Haus und wir sind Priester im Hause. Hier ist die allgemeine Priesterschaft der Gläubigen angezeigt. Um darzubringen geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Schon sofort bringt der Jesus uns vor Augen. Ja? Wir dienen in diesem Tempel, aber es ist ein hoher Priester da, über den wir unsere Gaben Gott darbringen. Alles, was wir tun, ist ja ein Darbringen von etwas, das geschieht aber durch Jesus Christus. Weswegen auch in der Schrift enthalten ist. Das heißt, Jesaja 28, 16 wurde zu diesem Zweck im Voraus geschrieben, sodass wir lernen, was es um dieses Haus ist und um diesen Jesus, den Kostbaren. Vers 6. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren, und der, der an ihn glaubt oder auf ihn vertraut, der zu ihm kommt und auf ihn vertraut, wird keineswegs zu Schanden werden, unter keinen Umständen wird er getäuscht werden. Er wird bekommen, wofür er vertraute. Das heißt, Gott wird ihn zufriedenstellen. Er wird Freude haben, er wird alles bekommen, was er braucht zum Leben. Das ist verbunden mit diesem Wort, begierig sein nach der unverfälschten Milch des Wortes. Dies ist alles ein zusammenhängender Text. So zieht der Apostel einige Texte zusammen. Die Bilder wechseln sich, aber es geht um die Freude am Herrn und an seinem Wort. Euch also, den Glaubenden, den auf den Herrn Vertrauenden, ihr seid solche, die zu ihm gekommen sind und immer wieder kommen, ist er die Kostbarkeit. Nomen, Hauptwort. Jesus ist unsere Kostbarkeit, der, an dem wir uns erfreuen. Prüfen wir uns, ob das so ist, ob er uns wirklich kostbar ist, geschätzt, uns lieb ist. Haben wir unsere Freude an ihm? Wir sollten uns mehr Zeit nehmen, um einfach Freude am Herrn zu haben. Aber den im Unglauben, Ungehorsamen, das Wort bedeutet beides. Es sind Ungehorsame, aber der Ungehorsam ist geboren aus dem Unglauben. Sie sind Jesus begegnet und haben ihn abgelehnt, vertrauten nicht auf ihn und sind also ungehorsam. Sie folgen ihm nicht, sie lehnen ihn ab. Sie nehmen ihn nicht an als Herrn. Diese stellt er jetzt den Gläubigen gegenüber. Das tut uns gut, immer wieder so etwas vor die Augen geführt zu bekommen. Damit wir nicht so sind wie die, wollen wir nicht ungläubig sein, wollen wir Glaubende bleiben. Und wenn es schwer ist, immer noch am Vertrauen bleiben und dann Gehorsame sein. Wollen wir als Gehorsame gekannt sein. Denen wurde dieser Stein, den die Bauenden verwarfen, sie haben die Gelegenheit gehabt, ihn zu prüfen, aber danach haben sie ihn dennoch verworfen. Dieser Stein, den Bauenden verwarfen, zu einem Hauptstein der Ecke hat Gott ihn gemacht. Und ein Stein des Stolperns wurde er. Hauptstein der Ecke für uns, Stein des Stolperns für seine Feinde und ein Fels des Ärgernisses. Denen, die als im Unglauben Ungehorsame sich am Wort stoßen, hier ist wieder das Wort im Mittelpunkt, durch das wir wiedergeboren sind, an dem wir uns ergötzen, dieses Wort ist es, an dem man sich entscheiden muss, für oder gegen. Und dann stolpert man, wenn man ihn nicht annimmt, und fällt und geht zugrunde, wozu sie auch gesetzt wurden. nicht so, wie man meint, dass Paarung geboren wurde, um verloren zu gehen, oder andere auch. Nein, wenn man diesen Weg einschlägt, ist das die Folge. Ja? So wie die Weichen gestellt sind, so geht der Zug. Deshalb an den Weichenstellen, an diesen Weichenstellungen soll man es ernst nehmen. Mir ist wichtig geworden im Leben, dass gerade solche Entscheidungsstellen sehr unauffällig sein können. Man sieht nicht den Ernst dieser kleinen Entscheidungen. Wenn man sich fragt, wie kommt ein Mensch dorthin? Und dann geht man zurück an eine kleine Entscheidung hat dazu geführt. Eine ganz kleine Entscheidung führt zu einem ernsten Weg, der in die Hölle mündet. Es erscheint manch einem einen Weg wohl, sagt Salomo. Aber das Ende davon ist der Weg, ist der Tod. Wir sollten also an jeder Weichenstellung, an jeder Gabelung des Lebensweges uns fragen, wie ernst ist das doch, welche Entscheidung ich hier treffe. Es kann schon in der Kindheit sein, da werden Weichen gestellt. Wir sollten Kindern helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also, irgendwo begann es in einem Unglauben, in einem Ungehorsam und das führte zu einem Fall, zu dem sie dann natürlich gesetzt wurden. Das heißt, das ist die Folge von solchen Entscheidungen. Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Volksschar zu einem erworbenen Eigentum, auf das ihr kund werden lassen solltet, die Lobenswertigkeiten, Tugenden steht oft. Aber das griechische Wort für Tugend ist etwas mehr als das deutsche Wort Tugend. Es klingt etwas trocken, es ist eine gute Eigenschaft, ja. Der Begriff kommt aus dem Alten Testament und bezieht sich wohl zunächst auf Gott, auf seine Tugenden, auf seine Lobenswertigkeiten, alles dessen, was an ihm lobenswert ist. Diese sollen wir uns merken und sollen wir verkünden. Ich habe diesen Vers jetzt wenigstens zum Teil gelesen, weil er zum vorherigen gehört. Aber es liegt so viel in diesem Vers, dass wir das dann gleich, denke ich, aufheben müssen für heute Abend. Und das heißt also, wir werden zwar zu Ende kommen, aber ich werde wahrscheinlich auch Zeit haben, noch einen Überblick zu geben über den dritten Hauptteil dieses Briefes, womit wir dann abschließen können. Denn gerade der erste kurze Abschnitt des dritten Teils ist so wichtig. Also hören wir hier auf. Wir fangen heute Abend, so der Herr will, mit Vers 9 an. Und versuchen die verschiedenen Begriffe uns da zu erklären. Wir wollen jetzt wieder zum Schluss kommen und wollen noch zusammen beten. Wir stehen dazu auf. Herr, wir geben zu, dass dein Wort uns nicht immer so wichtig ist, wie es wirklich ist. Du bist wichtig, Herr, und was du sprichst, was du sagst, ist wichtig. Und lass es, Herr, uns so wichtig sein, wie es dir ist. Aber bewahre uns davor, dass uns das zu wichtig wird, was eigentlich nicht im Mittelpunkt steht. Bewahre uns davor, dass wir irgendwo hängen bleiben. Und dann wir uns doch selbst meinen und nicht dich. Lass uns, Herr, dein Wort in deinem Lichte verstehen. Und dann bitten wir dich, Herr, lass dein Wort uns unser Leben prägen, unsere Rede, unser Denken, unseren Umgang. Lass uns, Herr, so sein wie Petrus, der von deinem Wort so getränkt war, dass er von einer Stelle zur anderen springen konnte dennoch ein einheitliches Bild zeichnen konnte. Bitte, Herr, führe du uns voran. und wir wollen dir folgen. Lass uns, Herr, an diesen Tagen wirklich erfrischende Gespräche kennen und lass uns, Herr, immer wieder in der Stille uns an dir erfreuen. Herr, bewahre uns davor, dass wir abkühlen. Lass uns, Herr, warm sein, heiß für dich. Amen.
Amen.
Wir wollen noch ein Lied zusammen singen. Hat er jemand eins vorzuschlagen?
412, würde ich sagen.
412, 412.